Test, Test. Das ist das Audio zur ersten Runde Gruppen beim Workshop. Und dann höre ich Ihnen erstmal zu, wozu Sie Fragen haben. Dann machen wir gleich wieder so eine Liste an der Tafel, eine kleine To-Do-List. Was für Themen haben Sie denn so auf dem Herzen? Wir können alles machen, von das ganze Kapitel nochmal durchquatschen, über einzelne Aufgaben durchrechnen, auch aus der Aufgabensammlung oder aus den Übungsserien, was auch immer Ihnen einfällt.
Ja, nochmal was zu Silo-Untergruppen, auch so die Anzahlbestimmung und so Sachen.
Ja, können wir gerne machen. Da können wir, was in den Übungen dran kann, können wir machen. Oder wir können uns Beispiele aus der Aufgabensammlung anschauen. Oder ich denke mir noch irgendwas aus.
Ja, sehr gerne.
Silo.
Ja, was noch? Ja?
Können wir ein konkretes Beispiel machen, um nochmal genau alle Begriffe an Definitionen, die wir hatten, nochmal wirklich zu trennen, weil bei mir die Leber noch miteinander mitmacht.
Sie meinen alle Begriffe in Kapitel 10?
Also was in Richtung Stabilisator, Normalisator, Zentralisator, da gab es irgendwie so.
Terminator, ja, alles was mit. Ja, ja. Ist es okay, wenn ich schreibe Arthur-Begriffe klären? Oder soll ich lieber generell schreiben Begriffe klären? Ist halt die Frage, wie weit das jetzt geht. Also geht es auch noch so in Richtung Bahn und Operation und bla? Oder ist es wirklich eher dieses enge Umfeld, Zentrum, Zentralisator, Stabilisator, Normalisator? So, worauf bezieht sich die Unklarheit?
Also ich wäre für Bahn und sowas auch noch mit.
Also alles, alle Begriffe. Das ist natürlich sehr ehrgeizig, da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen, aber ich mag ehrgeizige Aufgaben. Ich wachse mit meinen Herausforderungen. Und Sie auch. Was noch? Hallo. Das ist der Gruppenraum. Wollen Sie da sein?
Gut.
Sehr gut. Kommen Sie zur Gruppe. Momentan sind wir eine fröhliche Gruppe. Oh. Jetzt gerade waren wir noch eine fröhliche Gruppe auf dem 9, jetzt sind wir, oh. Ja, jetzt soll ich abzählen. So, die anderen haben zugestimmt, dass wir eine Audioaufnahme machen. Wenn da jetzt jemand was dagegen hat, stoppe ich den dann. Niemand hat was dagegen, okay. Und wir haben ein bisschen gesammelt. Und zwar haben wir gesammelt, wir wollen Beispiele zum Satz von Südorf machen. Ordnung, Anzahl bestimmen, bla bla bla. Und es haben sich Menschen gewünscht, dass wir ungefähr alle Begriffe im Gruppenverband nochmal kurz besprechen. Ich fürchte, damit sind wir 50 Minuten rum. Aber ich nehme gerne die Herausforderung an und nehme noch mehr konkrete Fragen auf. Ja.
Ja, dann nochmal was zu Gruppenoperationen.
Gruppenoperationen. Ja. Können wir hier bei der Begriffsklärung als Beispiel mit dazu nehmen? War es heute in der Vorlesung, wo wir über SYM3 geredet haben und R3? Hat das ein bisschen geholfen, um zu verstehen, was das soll? Geht es darum, nochmal so ein konkretes Beispiel zu besprechen? Ja. So viele Menschen. Ja, ich fürchte, mehr schaffen wir in 50 Minuten nicht oder 45. Wir sollten einfach anfangen und dann müssen wir gucken und notfalls müssen wir dann eine zweite Schicht machen. Ich weiß ja nicht, wie brennend die anderen Themen sind. Ich schlage vor, dass wir uns aufwärmen mit einem konkreten Beispiel zu einer Gruppenoperation. Und dann machen wir die Begriffe und dann machen wir Süden. In der Hoffnung, dass das alles zeitlich ganz gut passt. Gut. Dann gehe ich jetzt nochmal kurz zurück zu dem Beispiel, das wir vorhin in der Fragestunde zur Vorlesungszeit hatten. Da habe ich ja erklärt, wie man eine Operation von SYM3 auf einem dreidimensionalen R-Vektorraum erklären kann. Was sind da vielleicht noch so für Fragen aufgekommen? Wo ging es zu schnell? Wo sollte ich da nochmal einhaken und das nochmal genauer erklären? Also zum Beispiel nochmal genauer die Sprache benutzen aus der Vorlesung, bei der Definition oder so. Helfen Sie mir mal, damit ich verstehe, was Sie brauchen. Denn nochmal das gleiche Beispiel zu besprechen, weiß ich nicht, ob das so viel bringt. Dann müsste ich jetzt wissen, was genau daran ich nochmal erklären soll oder anders. Denn es ist schon ein richtig schön naheliegendes Beispiel für eine Gruppenoperation und auch so ein bisschen der Kontext, woher das Ganze kommt. Ich könnte mir jetzt noch mehr ausdenken, aber ja, stimmt, könnte ich eigentlich. Aber erstmal das. Haben Sie da noch konkrete Fragen zu? Ist da irgendwas, hat Sie da irgendwas dran verwirrt?
Massensprache.
Die Sprache. Okay. dann schauen wir mal. Dann greife ich das nochmal auf, wir gucken auf die Sprache und dann nehme ich die gleiche Gruppe und lasse die nochmal auf was anderem wirken. Denke ich. Also greifen wir nochmal auf. So ein 3. Würde es Ihnen helfen, wenn ich die Sprache nochmal so explizit mache, wie zu Beginn, als wir Operationen eingeführt haben und als es noch diese Abbildung Sigma gab? Würde Ihnen das helfen, wenn wir das einmal machen? Wo noch von den Menschen? Das löst bei mir widersprüchliche Gefühle aus. Das erste Gefühl ist sehr eindeutig, dass ich mich freue, sie alle zu sehen. Und dann als zweites kommen widersprüchliche Gefühle, nämlich Freude darüber, dass so viele Menschen mit mir hier über Gruppen sprechen wollen und Sorge darüber, dass sie deshalb hier sind, weil sie so viel Angst vor Gruppen haben. Das muss ich jetzt irgendwie jonglieren. Aber gut. Ich mache das gerne und wir haben ja Zeit. Ich bleibe hier so lange, wie das nötig ist. Wir haben gerade beschlossen, dass wir nochmal über Gruppenoperationen sprechen wollen, dass wir das nochmal mit der Sprache machen, die wir ganz am Anfang benutzt haben. Ich weise jetzt also jedem Element aus der symmetrischen Gruppe sind 3 eine Abbildung zu von R3 in sich selbst. Und das mache ich jetzt einmal ganz explizit. Wieder mit der geordneten Standardbasis. So gut. Und wir haben schon darüber gesprochen, wie man dann Abbildungsmacht dazu kriegt. Das möchte ich jetzt nicht nochmal alles wiederholen, sondern möchte jetzt zur Sprache kommen. Sigma von, ich gehe jetzt alle Gruppenelemente durch, ich mache das wirklich einmal ganz explizit. Sigma von der identischen Abbildung, also vom 1-Element in der Gruppe Sym 3, ist das Element aus Hom R3, wenn ich Sie hier Algebra spreche, mit bezüglich E-Hut, ich mache jetzt mal so einen Pfeil dahin, damit man das weiß, identische Abbildung, also identische, wie heißt das, Einheitsmatrix. So dass ich jetzt also sage, die von der Identität in Sym 3 bewirkte Abbildung auf R3 soll so sein, dass die Abbildungsmatrix bezüglich E-Hut die Einheitsmatrix ist. Und jetzt habe ich beschrieben, in Sinn der Linienalgebra, wenn man weiß, wie die Abbildungsmatrix aussieht und was die Basis ist, dann weiß man, was die Abbildung tut. Jetzt habe ich genau beschrieben, was Sigma ID tut. Jetzt könnte ich mir also einen Vektor hernehmen aus R3 und könnte den mit Sigma ID abbilden und wüsste, was rauskommt, nämlich der Vektor selber. So, das ist jetzt langweilig, aber gleich wird es interessant. Jetzt nehme ich mir nämlich eine Transposition. Sigma 1,2 ist das Element aus Hom R3 mit Abbildungsmatrix, wieder bezogen auf E-Hut. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ich vertausche die ersten beiden Zeilen, weil wir ja heute geklärt haben, heute Morgen, dass wir die ersten beiden Basisvektoren vertauschen und dann die lineare Fortsetzung machen. Und jetzt wird es nämlich interessant, wir machen mal ein konkretes Beispiel. Beispiel, sagen Sie mir einen Vektor, irgendjemand, ein Vektor aus R3. 1, 2, 3. Abgebildet mit Sigma 1,2 ist, ja, jetzt könnten wir machen, Abbildungsmatrix, bla bla bla, aber tatsächlich reicht ja, wenn wir uns merken, was die Abbildung tut. Denn die Abbildung vertauscht die ersten beiden Basisvektoren und vertauscht deswegen in dieser Darstellung einfach die ersten beiden Komponenten. Und dann kommt das aus. Jetzt kann ich also wirklich Bilder ausrechnen, ganz konkret. Ich weiß ganz konkret, was diese Abbildung tut. Ist das ein bisschen besser? Okay, dann machen wir das jetzt nochmal. Wollen Sie das für alle 6 Gruppenelemente sehen? Ja, ich mach das, gnadenlos. Nee, vielleicht noch für einen 3-Zyklus? Ich gucke jetzt immer Sie an, weil Sie sich das gewünscht haben. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Dann nehme ich jetzt den 3-Zyklus 1, 3, 2 und das Element aus Hom R3 mit dieser Abbildung, mit der zugehörigen Abbildungsmatrix ist. Ja, was mache ich hier? Der erste Basisvektor geht auf den dritten, der dritte geht auf den zweiten und der zweite geht auf den ersten. So wende ich diese Permutation an. Das heißt, was muss in meiner Abbildungsmatrix passieren? Wenn der erste Basisvektor auf den dritten geht, dann heißt das, dass in der Abbildungsmatrix ich da die Koeffizienten 0, 0 und 1 habe. Denn der dritte Basisvektor, also hier mit dem Koeffizienten 1, ist das Bild vom ersten. So, dann kommt jetzt der zweite, der geht auf den ersten, also habe ich 1, 0, 0. Und der dritte geht auf den zweiten, also habe ich 1, 0. Da ist meine Abbildungsmatrix. Und jetzt habe ich auch verstanden, wie die Abbildung funktioniert. Wenn ich jetzt nämlich wieder an Komponenten denke und den gleichen Vektor abbilde, 1, 2, 3, diesmal mit der Abbildung Sigma 1, 3, 2, dann kommt raus, ja, wie war das? Der erste geht auf den dritten, also geht die erste Komponente auf die dritte. Die 1 kommt also nach hinten. Die dritte geht auf die zweite, also rutscht die 3, die hinten steht, in die Mitte. Und dann steht vorne die 2 und das ist mein Bild. Und jetzt habe ich für alle Vektoren verstanden, wie die abgebildet werden. Für jedes Gruppenelement aus der Sym 3 haben wir jetzt also eine Abbildung von R3 in sich selber, die davon bewirkt wird. Das ist das, was quasi die Abbildung Sigma macht. Sigma wirft jedes Gruppenelement auf einen solchen Homomorphismus, der durch so eine Abbildungsmatrix beschrieben wird. Und um zu gucken, ob da eine Operation rauskommt, müssen wir zwei Sachen prüfen. Erstens, wirkt die identische Abbildung wie die identische Abbildung? Ja, tut sie, denn es ist die Einheitsmatrix. Zweiter Punkt, verträgt sich das, was wir hier erklären, mit der Verknüpfung innerhalb der Gruppe? Und diese Rechnung machen wir jetzt einmal und wir nehmen die beiden Abbildungen, die wir uns explizit angeguckt haben. Okay, das heißt, wir verknüpfen die Elemente in der Gruppe, gucken, was rauskommt, gucken, wie die entsprechende Abbildungsmatrix aussieht und wie die Vektoren abgebildet werden. Und dann führen wir nacheinander die Abbildung aus und vergleichen das. Wir machen das jetzt einmal wirklich. Und ich glaube, das hilft. Oder?
Wir wollen das Licht anmachen, bitte.
Oh, klar.
Danke.
Natürlich. So, das heißt, ich sage jetzt mal, auf 1 ist okay. Und bei auf 2 machen wir jetzt eine Rechnung. Und zwar gucken wir, vergleichen Sigma 2, 3 Stern, Sigma 1, 3, 2, sprich die von 2, 3 bewirkte Abbildung und danach die von 1, 3, 2 bewirkte Abbildung nacheinander ausgeführt. Das vergleichen wir mit der Abbildung, die rauskommt, wenn man erst die beiden Gruppenelemente verknüpft und dann das entsprechende Sigma sich anguckt. Das schreibe ich jetzt einmal hin und wir rechnen das dann gleich aus, was das ist. 2, 3, 1, 2, 2. Da muss ich also erst ausrechnen, was da überhaupt rauskommt, welche Permutation. Und dann weiß ich jetzt, wie es funktioniert, wie ich auf die Matrix komme und so weiter. Und dann kann ich das vergleichen. Übrigens ist sowas zum Verständnis super, aber würde in der Prüfung, wie Sie merken, viel zu lange dauern. Das heißt, da kann ich zwar fragen nach solchen Beispielen, aber in der Prüfung hätten wir nicht die Zeit, diese ganzen Rechnungen auszuhexen. Wir machen das jetzt trotzdem, weil es für das Verständnis gut ist, glaube ich. Jedenfalls einmal in der Rechnung. Okay, erstmal rechnen wir das zusammen aus. Was ist denn 2, 3 mal 1, 3, 2 hintereinander ausgeführt? Was kommt raus? Das machen Sie. Wohin geht die 1? Auf die 3. Und wohin geht die 3? Hier war noch irgendwo eine Hand. Ich weiß nicht, wann Sie das?
Auf die 1 hätte ich jetzt gedacht.
Könnte sein, gucken wir mal. 3 geht auf 2 hier vorne und dann geht 2 auf 1. Ah, interessant. Was sind der 2? Genau, interessant. Da kommt also eine Transposition raus. Gut, dann müssen wir in der Matrix wieder nur zwei Zeilen vertauschen. In der Einheitsmatrix, um auf die Abbildungsmatrix zu kommen. Und bei den Vektoren müssen wir nur den ersten und den letzten Eintrag vertauschen bei der Abbildung. Das ist gut, das ist einfach, das können wir. Also vergleichen wir jetzt. Ich mache mal einen allgemeinen Vektor. Ich nehme mal wirklich ABC aus R3 und bilde den jetzt ab. Zuerst mit Sigma, mit dem Produkt, das wir jetzt gerade ausgerechnet haben. Da weiß ich jetzt ja, dass das ABC ist abgebildet mit Sigma 1, 3. Und wir haben verstanden, was die Sigmas tun. Ich tausche die erste und die dritte Komponente. Und dann kommt raus C, B, A. Und jetzt nehme ich wieder so ein Vektor, gleiche Einträge, gleiche Namen. Und diesmal bilde ich nacheinander mit Sigma 2, 3 und mit Sigma 1, 3, 2 ab. Und wir haben uns oben klar gemacht, was da passiert. Also können wir das. So, nacheinander. Los geht's. Wenn wir Sigma 2, 3 anwenden, vertauschen wir die zweite und die dritte Komponente. Also kommt dann raus. brauche ich noch die zweite Abbildung. Sigma 1, 3, 2. Was macht die? Na, die wirft die erste Komponente auf die dritte, aus dem A, das A geht also nach hinten. Dann wirft sie die dritte auf die zweite, das heißt, das B geht in die Mitte und das C geht nach vorne. Und dann kommt tatsächlich das gleiche raus. Und das bedeutet, dass, also was ich damit deutlich machen möchte, ist, dass es noch nicht reicht, sich eine schöne, sinnvolle Art zu überlegen, wie die einzelnen Gruppenelemente wirken könnten, also was die auf der Menge machen könnten. In diesem Fall ja sogar was Schönes, nämlich Vektorraumautomorphismus, besser geht's nicht. Sondern man muss auch noch nachprüfen, dass das Schöne, was man sich da ausgedacht hat, sich mit der Gruppenstruktur verträgt. Und das haben wir jetzt erst gemacht. Noch nicht für alle Gruppenelemente, aber wir haben in einem Beispiel gesehen, wie es geht. Und das ist Opt 2. Und das ist der Unterschied zwischen die Gruppenelemente machen was Schönes und die Gruppe wirkt auf der Menge. Ergibt's Sinn? Wollen wir dann in dem Umfeld schon mal ein bisschen Begriffe klären, wenn wir schon dabei sind? So ein schönes Beispiel. Ich glaube, das sollte für die nächste Algebra eine Podcast-Folge sein, dass einmal so richtig auszuprobieren, dass man einmal alles so sieht. Und man hat auch diese Verknüpfungslinien in Algebra, ich finde das ganz toll. Also danke, dass ich nochmal nachgefragt habe. So, dann kennen wir jetzt Begriffe. So, man hat einmal die Gruppe, die wirkt, die hier E heißt, und dann hat man die Menge, auf der operiert wird. Das sind quasi zwei Ebenen. In meiner Vorstellung ist aus irgendeinem Grund, den ich nicht verstehe, die Gruppe, die wirkt oben und die Menge, auf der operiert wird, unten. Ja, das ist irgendwie so. Das heißt, man hat E operiert auf Omega. Dann haben wir Bilder. Also wir haben Gruppenelemente, die etwas bewirken, nämlich Abbildungen von Omega in sich selbst. Das heißt, wir haben Bilder. Bilder von Elementen aus Omega unter Gruppenelementen. Das mit dem Sigma, das habe ich ja nur am Anfang eingeführt, damit man unterscheidet zwischen dem Gruppenelement und zwischen der Abbildung, die das Gruppenelement bewirkt. Aber wenn man diese Notation die ganze Zeit durchhielte, dann wäre das sehr schnell sehr nervig. Und deswegen führen wir eine Abkürzung ein und beschreiben anstelle der bewirkten Abbildung das Gruppenelement selber hin. Hier würde ich also überall die Sigmas weglassen und würde einfach die Permutation dahin schreiben. Und deswegen kann man über Bilder sprechen. Wenn ich Omega aus Omega nehme und dann da oben ein Gruppenelement G dran schreibe, dann ist damit gemeint, das Bild von Omega unter der Abbildung, die von dem Gruppenelement G bei dieser Wirkung bewirkt wird. Und da ist
also bei der symmetrischen Gruppe, jetzt als Obergruppe quasi für diese Operation, ist es ja relativ offensichtlich, dass die Gruppenelemente selber schon Abbildungen sind, nicht die dann selber einfach als die sich selber bewirkte Abbildung benutzen kann.
Nein, nicht ganz. Ne? Nee, nicht, eben doch nicht ganz. Es sind Abbildungen der Menge 1, 2, 3 in dem Fall in sich selber. Es sind von Natur aus keine Abbildungen von R3 in sich selber, sondern da muss ich erst noch so ein bisschen Überbau erklären. Insofern ist das nur halb richtig, was du gesagt hast.
Das ist dann aber einfach Konvention oder Definitionssache, wie ich sage, wie die. Also
ich jetzt genau, ich könnte mir was anderes ausdenken.
Nehmen die nicht direkt aus Permutation besteht.
Klar.
Und dann einfach festlegen, ja, das Element soll die Abbildung wirken und das die und dann.
Klar. Okay. Genau. Und so eine Abbildung oder so eine Wirkung kann auch total langweilig sein. Nur weil das die Sum 3 ist, muss ich nicht drei Sachen interessant vertauschen. Ich könnte auch sagen, jedes Element geht auf sich selber. Alle Gruppenelemente bewirken die identische Abbildung. Das ist immer eine Gruppenwirkung, die ist halt langweilig. Aber die gibt es auch. Also nur, und sogar dann, wenn die Elemente eigentlich irgendwo anders interessante Abbildungen machen, heißt das nicht, dass sie auf der Menge, die ich mir jetzt angucke, da was Interessantes machen müssen. So. Und da muss man aufpassen, denn das wird dann... Da kann einem die eigene Intuition einen Streich spielen. Zum Beispiel geht es mir manchmal so, dass wenn ich eine symmetrische Gruppe habe oder eine Untergruppe davon, die irgendwo anders ganz komisch wirkt, dass dann meine Intuition auf einmal in Achterbahn fährt, weil ich versuche, Dinge aus der Wirkung auf der Menge 1 bis n zu übertragen auf diese andere Wirkung, wo das aber völlig anders wirkt und deswegen so nicht funktioniert. Das ist die Herausforderung. Insofern ist manchmal eine abstrakte Gruppe einfacher zu handeln, weil man da nicht von vornherein mit so einer komischen Intuition reingeht. Und ein Beispiel für eine abstrakte Gruppenwirkung ist die Wirkung einer Gruppe auf sich selbst per Konjugation. Die Gruppenelemente sind da selber von sich aus erstmal keine Abbildungen. Sie bewirken aber Abbildungen auf der Menge, die der Gruppe zugrunde liegt, indem man halt definiert, was sie tun sollen, indem man innerhalb der Gruppe verknüpft. Da gucken wir auch gleich nochmal drauf. Okay, da haben wir also Bilder. Dann haben wir Bahnen. Die Bahn zu Omega aus Omega und G, also unter der von G bewirkten Wirkung, ist einfach das. Das ist einfach die Menge aller Bilder. Ich kann mir also, wenn ich will, Bahn auch merken als Menge aller Bilder eines festen Punktes unter allen Gruppenelementen. So, jetzt haben wir also schon nochmal Operationen wiederholt. Wir haben Bilder, wir haben Bahnen. Und dann würde ich sagen, nehmen wir noch den Punktstabilisator mit und dann gucken wir mal, wie es Ihnen geht und wo Sie noch Fragen haben. Punktstabilisator. Ja, der erinnert sich immer. Wie war das? Wenn ich jetzt so einen Punkt habe, Alpha aus Omega, was ist dann der Punktstabilisator?
Ich glaube, das sind all die Gruppenelemente, die, wenn Alpha mit den Gruppenelementen abgebildet wird, Alpha einfach festlassen.
Genau, dankeschön. Es ist die Menge aller Gruppenelemente, die bei der Wirkung, die wir haben, da müssen wir natürlich wissen, was es ist, den Punkt Alpha nicht bewegen. Das heißt, wenn man darauf die Abbildung anwendet, dann bleibt der Punkt Alpha kurz. Genau. Und man kann auch die umgekehrte Frage stellen. Man fängt mit einem Gruppenelement an und man fragt sich nach Fixpunkten. Das können wir gleich bei der Wirkung, die wir gerade angeguckt haben, auch mal machen. Das ist nämlich ganz lustig. Aber erstmal hier diese Perspektive. Der Punktstabilisator ist eine Teilmenge der Gruppe, die wirkt. Wir gucken hier also alle E aus E mit einer bestimmten Eigenschaft an. Und die Eigenschaft, die die Gruppenelemente haben, wird festgelegt durch das Alpha, was am Stabilisator dran steht. Das ist der Punkt, um den es geht. Der ist uns gerade wichtig. Der soll sich nicht bewegen. Und jetzt möchte ich mal kurz... Wenn wir die umgekehrte Perspektive einnehmen, wenn wir also über Fixpunkte sprechen, dann können wir uns ja mal anschauen, was für Fixpunkte bei der Wirkung, die wir gerade besprochen haben, von so einem Dreierpaar-Teil ins Auge fallen. Ich sehe Vektoren, die so gestrickt sind, wegen der Form, die sie haben, dass sie unter all diesen bewirkten Abbildungen bei jeder Permutation gleich bleiben und sich nicht verändern. Und ich wette, manche von Ihnen sehen die auch. Ich glaube, sie sehen uns erst.
Ja, das sind die, nur die, deren Einträge ungleich 1, 2 oder 3 sind.
Oder? Okay, das heißt, Ihre These wäre, wenn ich jetzt sowas sage wie 5, 7, 8, dann bleibt der fest. Okay, ist eine Möglichkeit. Was haben wir noch für Möglichkeiten? Sie haben sich auch
gemerkt. Ja, wenn alle drei Einträge die gleiche Zahl sind, also 333 zum Beispiel.
Okay, noch ein Vorschlag. Was habe ich noch für Vorschläge? Noch was anderes? Okay, dann gucken wir mal. Wie wird 5, 7, 8 abgebildet? Ich nehme mal...
Ja, das stimmt. Nee, ist falsch. Ich sehe es selber. Ist
okay. Ja, ne? Es bezieht sich ja nicht auf die Zahlen, sondern darauf, wo die stehen. Das heißt, dass zum Beispiel Sigma 1, 2, was die erste und zweite Komponente vertauscht, hier die 5 und die 7 vertauschen würde und dann kommt ein anderer Vektor raus. Aber hier, wo alle Einträge gleich sind, ist das Tauschen egal. Und deswegen werden alle Vektoren, die so aussehen, von allen Permutationen her festgelegt. Jetzt gucken wir mal nur nach Fixpunkten von Sigma 1, 2. Wie sehen die Vektoren aus, die von Sigma 1, 2 festgelassen werden? Haha, genau, jetzt haben wir die Idee, glaube ich, verstanden. Sie?
In den ersten beiden Komponenten sind gleiche Einträge und der dritte ist egal.
Genau, der dritte ist egal. Das heißt, das sind dann Vektoren der Form a, 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 b. Und A und B dürfen verschieden sein. Ja. Gut, jetzt fangen wir an, das zu verstehen, was da passiert. Gut, das freut mich. Bevor wir jetzt weitergehen, möchte ich noch einmal fragen, was es noch für Fragen oder Unklarheiten gibt, rund um diese Begriffe, die was mit Operationen zu tun haben. Also die Gruppe, die wirkt, die Menge, auf der operiert wird, die Schreibweise für die Bilder. Band, Stapel, Sakra. Das sind eigentlich so die wichtigsten Begriffe. Und wir können, ja, ich weiß nicht, ob das noch in diese Runde passt, dann müssen wir vielleicht in die nächste Runde gehen und dann mal gucken, wie man Bahnen ausrechnet, wie man da argumentiert, was es da für Tricks gibt. Das können wir gerne auch noch machen, aber erstmal nur zu diesen Begriffen. Das scheint okay zu sein. Dann haben wir aber gleich noch so ein zweites Paket Begriffe, rund um sowas wie Zentrum, Zentralisator, Normalisator, bla. Was wir jetzt aber sehen ist, dass das Wort Stabilisator, also eigentlich Punktstabilisator, in den Kontext von Gruppenoperationen gehört. So, zum Sortieren. Sowas wie Zentrum, Zentralisator, Normalisator, Normalteiler, bla bla bla. Das ist sowas Internes in der Gruppe, das hat die selber, das ist zu Hause. Wenn man über sowas redet wie Bilder, Bahn, Punktstabilisator, bla bla bla, dann denkt man eher im Kontext von, die Gruppe operiert auf einer Länge. Da gibt es irgendwie zwei Beteiligte. Und diese Länge darf die Gruppe selber sein, aber trotzdem denke ich jetzt so, Operation heißt, man hat die Gruppe und noch was, worauf die Gruppe operiert. Egal, ob es eine andere Menge ist oder die Gruppe selber. Und bei den anderen Konzepten, Zentrum, Normalisator, bla bla bla, das passiert alles innerhalb der Gruppe, da braucht die nichts anderes. So kann man das ein bisschen trennen. So. Jetzt entscheiden Sie, wie es weitergeht. Wir haben noch gute 20 Minuten, würde ich sagen. Themenwechsel, Sylow, üben, anwenden oder noch weiter Begriffe klären. Und das mache ich jetzt per Handzeichen und Mehrheitsentscheidung. Also, wer möchte, dass wir jetzt das Thema wechseln und uns den Satz von Sylow angucken mit konkreten Beispielen, wie man ihn anwendet oder Dinge ausrechnet? Wer möchte das jetzt machen? Ja, das sind viele. Das sind so viele, dass ich die andere Frage nicht stelle. Ah, da muss ich erstmal wissen. Und Sie denken sich jetzt bitte eine Gruppenordnung aus. Das kann irgendwas sein, was wir schon kennen aus den Übungen oder von den Aufgabenzetteln. Oder Sie denken sich was Neues aus. Und dann rechnen wir das zusammen durch. Was für eine Gruppe nehmen wir? Was soll ich für eine Ordnung haben?
Hm?
34. Ja, warum nicht? Wir beginnen damit, dass wir eine Primfaktorzerlegung hinschreiben. Wer sagt mir die Primfaktorzerlegung? Ja. 217. Und bevor wir jetzt irgendwas ausrechnen, möchte ich wissen, wie viele drei Sylow-Untergruppen G hat und wie groß sie sind und wie die aussehen. Hinzahl 3. Wie viele drei Sylow-Untergruppen? 1, 2 Hände. Und dann kann er die überlegen. Okay, dann fangen wir mal an. Sie dürfen Tipps abgeben.
Eine.
Sie sagen eine. Was sagen Sie?
Auch
eine. Kriege ich Angebot? Nö. Kopfschütteln oder nachdenkliche Gesichter? Mhm. Und wie sieht dann diese eine 30-Leute-Untergruppe von dir aus? Wie groß ist die und was steht da drin? Ja?
Klingt jetzt Mächtigkeit 1 und es gibt nur das neutrale Element der Gruppe B.
Genau. Die Überlegung ist, die größte Potenz von 3, die Gruppenordnung teilt, ist 3 hoch 0, also 1. Also suchen wir nach einer Untergruppe mit einem Element und die einzige solche Untergruppe ist die triviale Untergruppe, die nur aus dem Einzelelement besteht. Und das ist dann auch die einzige 3-Sylow-Untergruppe. Das heißt, da sind alle Fragen beantwortet. Beiden Primzahlen an, die Gruppenordnung teilen. Und wir fangen mit der 17 an. Wir wollen uns also die Menge der 17 Sylow-Untergruppen von G angucken. Und wir haben
zwei Fragen, oder ich habe meistens, wenn ich so anfange, zwei Fragen, wie groß sind die und wie viele gibt es? Die Frage, wie groß sind die, lässt sich leicht beantworten. Das können Sie mir jetzt sagen. Welche Ordnung haben die 17 Syllos unter Gruppen? Nehmen wir mal einen her, seit P ein. Was ist die Ordnung von P? Eins, zwei Hände. Da brauche ich mehr. Da brauche ich eigentlich so den halben Raum. Ganz viele Menschen, die da alle sagen wollen, wie groß die Gruppe ist. Nochmal zur Definition zurück. Eine 17-Sylow-Untergruppe von G ist eine Gruppe, deren Ordnung die größte Potenz von 17 ist, die die Gruppenordnung teilt. Und Sie können ja alle diese größte Potenz sagen. Hingucken und lesen und sprechen. 1, 2, 3, 5. Okay, jetzt werden es mehr.
Sie dürfen 17 hoch 1.
17 hoch 1, also 17. Okay, dankeschön. Das stimmt. Das ist noch meistens der einfachere Teil. Man guckt hin, man liest das, man sagt es oder schreibt es. Und jetzt kommt als nächstes die Anzahl. Und bei der Anzahl ist es in meinem Kopf immer so, dass ich zwei Infos habe, die ich kombiniere. Die eine Info ist, dass die Anzahl der 17 Sylow-Untergruppen ein Teil der Gruppenordnung ist. Und die andere Info ist, dass die Anzahl kongruent zu 1 sein muss, Modulo 17. Das steckt beides im Satz von Sylow und das ist in meinem Kopf so fest verdrahtet. Das passiert. Unkongruent 1 mod 17, das steckt beides im Satz von Sylow an zwei verschiedenen Stellen. Und die Gruppenordnung zu teilen ist sogar noch ein bisschen zu schwach. In der Vorlesung haben wir uns überlegt, woher das kommt. Es kommt daher, dass man, dass diese Anzahl der Index des Normalisators von, sagen wir, P in G ist und das ist ein Teiler von Ordnung von G geteilt durch die Ordnung einer Sylow-Gruppe, also in dem Fall 17. Vorsicht, das ist nicht immer nur die Primzahl. Wenn die Sylow-Untergruppe größer ist, muss man eben auch wirklich durch die ganze Ordnung teilen, nicht nur durch die Primzahl. Das, ich meine, das kann man machen, aber dann hat man mehr Arbeit. Ich empfehle immer, durch die ganze Ordnung der Sylow-Gruppe zu teilen. Hier ist das 17. In Wirklichkeit haben wir also teilt G durch Ordnung von P und es kommt rein 1 mal 17. Und jetzt gucken wir uns mal diese Teiler an. Ordnung von G war 34, Ordnung von P war 17, das ist 2, das heißt, wir reden über Teiler von 2, natürlich Teiler von 2, das sind ja schon mal nicht so viele. Und dann klopfen wir noch daraufhin ab, ob die Kongruenz zu 1 sind und 17. Und jetzt können Sie mir sagen, Sie haben das Beispiel ja gebracht.
Ja, das ist jetzt nur die 1.
Weil?
Weil die Teiler von 2 sind nur 1 und 2. Und davon ist nur 1 Kongruenz zu 1 mal 17.
Richtig.
Und deswegen gibt es jetzt eine Untergruppe der Rechtsfälle 17.
Genau, und es ist noch besser zu sagen, es gibt genau eine. Denn eine gibt es sowieso, ja. Aber es gibt halt nur eine. Und deswegen ist dann besser direkt zu formulieren, es gibt also nur genau eine Untergruppe der Ordnung 17, also genau eine 17-Sylow-Untergruppe. Und das Argument war völlig richtig, nämlich das mit der Kongruenz. Wir suchen dann natürlichen Teilern. Ganz feige Teiler gibt es noch mehr. Wir suchen dann den natürlichen und dann klopfen wir die Kongruenz ab. 1 ist der einzige Teiler von 2 in N. Der Kongruenz 1 von 6. Also haben wir, dass die Anzahl der 17 Sylow Untergruppen 1 für die 2. Und auch hier wieder, ich nehme mir eine her, Q, eine 2 Sylow Untergruppe von G. Auch hier erstmal wieder die Frage, wie groß ist Q? Über was für Gruppen reden wir eigentlich? Das wäre genauso einfach, aber man muss es üben. Welche Ordnung haben hier die zwei Sylow-Untergruppen? manche Leute zeigen Finger, das ist auch gut. Dankeschön. Sie dürfen?
Zwei.
Genau. Die größte Potenz von zwei, die Gruppenordnung teilt, ist zwei selber. Zwei und eins. Okay, und jetzt geht es um die Anzahl. Und da schreibe ich einfach ab, was wir da oben gemacht haben. Die Anzahl der zwei Hüllerungsgruppen von B teilt die Ordnung von B durch die Ordnung von U. Und ist, naja, Komponent 1 mal 2, oder in anderen Worten, ungerade. Was keine so wahnsinnig große Einstellung ist. So, gleiches Spiel. Teiler von Ordnung von E durch Ordnung von U. Also 34 durch 2, also 17. In M. Und Kongruenz zu 1 mal 2, also ungerade. Das heißt, wir suchen alle ungeraden natürlichen Teiler davon. Ha, das ist ja ganz angenehm. Das ist eine Primzahl. Gibt es auch nicht so viele? Welche Möglichkeiten haben wir? 1, 2, 27. Ist das eine halbe Meldung?
Ja.
Ja.
Also 1 und 17 müssten es sein und wegen der Kongruenz ist es 1.
Da gucken wir jetzt mal. 1 oder 17 und wir gucken nochmal nach. 1 geht immer.
Okay, ich war noch bei 17, ja.
Ist 17 Kongruenz zu 1 mal 2? Ist es ungerade?
Ja.
Ja, es überlebt also. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Und jetzt könnten wir Elemente zählen und mal gucken, ob das hinkommen kann mit den 17 zwei Sylow-Untergruppen, um uns klar zu machen, ob wirklich beide Möglichkeiten auftreten oder nicht. Und im Staatsexamen, nachher bei den schriftlichen Aufgaben, da kommt es auch manchmal für so kleine Beispiele vor, dass ich dann wirklich nachfrage. Also einmal die Möglichkeiten gibt es theoretisch im Grundsatz von Sylow und dann, wie viele Möglichkeiten sind es hier ganz konkret? So, und dann soll man halt irgendwas ausschließen. Das würde ich hier in der mündlichen Prüfung nicht machen, aber dabei. Geht vielleicht bei einem ganz kleinen Beispiel. Das, was ich heute Mara gefragt habe, das war sowas. Da konnte man in den Kongruenzen sofort sehen, es gibt nur eine 3, nur eine 5 Sylow-Untergruppe. Es gibt wirklich nur eine Möglichkeit, das konnte man sofort begründen. Und das hätte ich an der Stelle auch erwartet in der Prüfung, dass man das dann sieht, weil das dann mit den Kongruenzen sofort dasteht. Aber hier mit so zwei Möglichkeiten, wo man vielleicht noch argumentieren und erzählen muss. Wobei das C-Argument hier ganz okay ist. Ne? Man hat diese eine 17 Sylow-Untergruppe, da sind dann schon 17 Elemente weg. Eins Element und noch 16 andere. In einer Gruppe, die gar nicht so viele Elemente hat. Und dann kann man ja mal gucken. Erstmal passen da 17 zwei Sylow-Untergruppen rein. Denn es gibt einfach 17 Elemente der Ordnung 2, jeweils kombiniert mit dem 1 Element. So viel Platz ist erstmal. Und das ist dann eine interessante weiterführende Aufgabe, sich ein konkretes Beispiel zu überlegen, wie so eine Gruppe aussehen kann, wo man die passt. Und auch da könnte man wieder über eine Gruppenwirkung reden. Denn die Symmetriegruppe eines regelmäßigen 17x hat diese Ordnung. 17 Drehungen, 17 Spiegelungen, das kann man sich auch überlegen. Das macht alles sehr viel Spaß. Noch mehr? Noch mehr dazu?
Ja. Eine Frage zu diesen Argumenten mit dem 10 Grad, ob es zu viel wird. Das war ja Beispiel 10 teil 40 b bei uns jetzt. Und da haben wir argumentiert, dass wir zwei Sylow-Untergruppen mit jeweils Primzahlordnungen haben.
Genau.
Damit die auch tatsächlich dann ja, elementfremd sind.
Damit was elementfremd ist?
Na, wir wollen, dass die konjugierten jeweils trivial, dass der Durchschnitt der konjugierten trivial sind.
Ja, genau. Wenn Gruppen Primzahlordnung haben, dann ist es klar, dass die, also wenn man zwei Gruppen hat von Primzahlordnung, von gleicher Primzahlordnung, dann ist klar, dass die gleich sein müssen oder nur das Einzelelement gemeinsam haben. Einfach weil die einzelnen Teiler von Primzahlen 1 und die Primzahl selber sind, jedenfalls in N. Und das sagt man einfach, das sagt man ja auch. Ne? Wenn ich zwei Gruppen habe, der Ordnung 5, eine Untergruppe muss dann ja 5 teilen in der Ordnung und die einzelnen Teiler sind 1 und 5 und deswegen bleibt für die Ordnung des Durchschnitts von zwei solchen der Ordnung 5 nur 1 oder 5. Also sind sie gleich oder schneiden sich nur an 1 oder 4. Sobald die Ordnung zusammengesetzt ist, funktioniert das nicht mehr. Gruppen der Ordnung 4 können sich durchaus in einer Untergruppe der Ordnung 2 schneiden. Das macht das Leben interessanter. Okay, das heißt, das ist ein Argument, was für manche Gruppenordnungen gut funktioniert und dann erzählen hilft. Und auch bei solchen Argumenten wie mit der Konjugationswirkung, warum da irgendwas Fixpunkte hat und so. Sobald die Ordnungen der Gruppen größer werden, können da mehr interessante Dinge passieren. Deswegen ist das dann was, was man sich auch erst in einer richtigen Gruppentheorie-Vorlesung anguckt. Oder Galois-Theorie oder Darstellungstheorie oder so. Aber nicht hier, das führt zu weit. Wir machen ja nur so Babyschritte. Was noch? Noch Fragen dazu, zu diesem konkreten Beispiel? Wir können auch gerne noch ein anderes angucken, einfach um das noch mehr zu üben mit den Kongruenzen und wie man die Teile. So, können wir auch alles machen. Ansonsten habe ich noch einen Wunsch da oben stehen. Zur Begriffsklärung. Da müssen Sie jetzt sagen, was Ihnen wichtiger ist.
Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das mitbekommen habe oder das jetzt eins oder sitzen.
Danke, gebe ich weiter ans Publikum. Was ist die Antwort? Eins oder sitzen?
Also ich hätte jetzt gesagt, das wäre eins, aber wegen dieser Sache, was Sie meinten, mit dem viele Elemente sind noch übrig. Aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher.
Mhm. Und erstmal sieht es ja auch so aus, als würden alle Elemente da reinpassen. Denn wir haben 17 Elemente von der 17 Süloff-Untergruppe. Und hier, da haben wir nochmal 17 Elemente der Ordnung 2, das sind zusammen 34. Das sieht erstmal so aus, als könnte es da reinpassen. Das heißt, noch kann man die 17 nicht ausschließen. So, wie sieht es aus? Was denken Sie gerne?
Ja. Haben wir nicht in der 17er-Gruppe 17 Elemente, aber das 1 Element liegt ja auch in den 17 Zweier, also das sind ja genau. 33 insgesamt, oder?
Ja, aber das Einzelelement müsste man ja schon mitzählen, das liegt ja irgendwo nicht. Also wenn man jetzt nur Elemente zählt, die nicht das Einzelelement sind, dann wären wir nur auf 33 gekommen, aber das Einzelelement läuft ja auch irgendwo rum. Es geht ja immer nur darum, es nicht doppelt zu zählen, wenn man es so rausrechnet, aber man muss es schon irgendwie im Hinterkopf haben und irgendwann wieder dazu zählen, damit man es nicht vergisst. Also wenn ich hier Elemente zähle, die nicht das Einzelelement sind, dann zähle ich 16 aus der 17 Süloff-Untergruppe und nochmal 17 von mir. Also einmal zur Primzahl 17 gehört, einmal zur Primzahl 2. Und dann habe ich jetzt noch Platz für ein Element, aber ich habe das eine Element ja gerade bewusst rausgeworfen, also muss ich es spätestens jetzt dazu nehmen. Dann bin ich bei 34, dann ist kein Platz mehr. Ja, okay, ja. Es geht beides. An dieser Stelle geht wirklich beides. Und es gibt beide Gruppen. Es gibt eine Gruppe mit genau einer, zwei und 17 Süloff-Untergruppe jeweils. Und es gibt aber auch eine Gruppe mit ganz vielen noch, zwei Süloff-Untergruppen, nämlich 17 Stück. Gibt es auch. Und ich habe Ihnen ein Beispiel genannt, nämlich die Symmetriegruppe eines regelmäßigen 17x. Wenn Sie mehr wissen wollen, dann sagen Sie es mir, dann mache ich da gerne eine Podcast-Folge zu. So, jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir können zum Beispiel diese Frage, die ich Mara gestellt habe, mit der 15 hier kurz klären. Falls Sie es nicht alles schnell gesehen haben, das könnten wir machen. Oder wir gehen noch zu den Begriffen. Für beides haben wir keine Zeit für. Ich glaube, wir müssen es jetzt entscheiden. Also nochmal, dann müssen Sie entscheiden, was Sie wichtiger finden. Wer ist dafür, dass wir jetzt noch ein anderes Beispiel zu Süloff machen? Zum Beispiel Gruppe der Ordnung 15. Wer möchte das? Das sind diesmal nur wenige. Wer möchte die Begriffsklärung jetzt noch machen? Das sind mehr Leute. Daran machen wir das. Ein paar Begriffe haben wir ja schon sortiert und deswegen beschränke ich mich bei dem, was ich jetzt noch mit Ihnen bespreche, auf drei Wörter erstmal und dann können Sie mir sagen, ob da noch was anderes rumläuft, was noch wichtig wäre, was ich vergessen habe. Die drei Wörter, die ich jetzt für Sie ein bisschen reinpuzzeln möchte, sind Zentrum, Zentralisator, Normalisator. Einverstanden? Und dann können Sie mir danach sagen, was noch fehlt und was Sie noch glücklicher machen würde. Zentrum, Zentralisator, Normalisator. So wie ich das jetzt hingeschrieben habe, sieht man eine gewisse Hierarchie und ich möchte die jetzt aus zwei Perspektiven beleuchten, bevor ich nochmal die Definition anschreibe für die jeweiligen Sachen. Um das erstmal so ein bisschen einzuordnen, denn manchmal hilft ja auch so ein Bild. Das Zentrum einer Gruppe hat die am stärksten beschränkende Eigenschaft, nämlich die, dass die Elemente darin mit allem vertauschbar sein müssen, was in der Gruppe irgendwo rumläuft. Das ist eine sehr, sehr starke Einschränkung und deswegen ist das Zentrum von diesen drei Sachen, falls die unterschiedlich sind, das kleinste. Mit allem vertauschbar zu sein, ist eine sehr starke Eigenschaft. Das muss man erstmal erfüllen. In abelschen Gruppen machen alle Leute das. Aber in allgemeinen Gruppen kann es sein, dass das Zentrum nur aus dem Einzelelement der Gruppe besteht, weil alle anderen Sachen eben nicht mit so viel vertauschbar sind. Das ist also eine starke Eigenschaft, im Zentrum zu liegen. Im Zentralisator eines Elements oder einer Untergruppe zu liegen, ist auch noch eine recht starke Eigenschaft, aber nicht mehr so stark, weil ja zum Beispiel jedes Element mit sich selber vertauschbar ist. Und weil jedes Element mit seinem Inversen vertauschbar ist und mit all seinen Potenzen, das heißt, da liegt immer irgendwie interessantes Zeug drin, da liegt nicht nur das Einzelelement drin. Es sei denn, es gibt so Spezialfälle, wo man die ganze Gruppe betrachtet und das Zentrum nur aus dem Einzelnen besteht, gut. Aber wenn man nicht solche Spezialfälle hat, dann liegt im Zentralisator häufig interessantes Zeug. Die Einschränkung ist nicht so stark, wie die im Zentrum zu liegen, und sie bezieht sich ja auch auf ein konkretes Element oder eine konkrete Untergruppe. Sie bezieht sich also immer auf etwas in der Gruppe und nicht auf die ganze Gruppe. Und trotzdem ist es eine Einschränkung, die noch recht stark ist. Ich muss wirklich vertauschbar sein. Beim Normalisator ist die Einschränkung noch schwächer. Diesmal muss ich nur eine Untergruppe als Menge invariant lassen unter Konjugation. Ich darf die Elemente in dieser Untergruppe sogar noch vertauschen. Das ist im Normalisator alles erlaubt. Ich darf die Untergruppe halt nur nicht wegbewegen bei Konjugation. Dementsprechend ist es eine noch schwächere Eigenschaft. Und noch viel mehr Elemente erfüllen das insbesondere immer die Elemente in der Untergruppe selber. Und hier kommen jetzt nochmal die Definitionen. Das Zentrum von G besteht aus allen Elementen aus G. Für sie gilt, dass sie mit allem vertauschbar sind. Und das ist eine wirklich starke Einschränkung. Und gleichzeitig ist das Konzept in abelschen Gruppen langweilig, da ist das Zentrum die ganze Gruppe. Als nächstes kommt der Zentralisator. Der bezieht sich immer auf irgendwas, auf ein Element oder auf eine Untergruppe. Deswegen schreibe ich jetzt mal von einem Element klein a in G. Das ist die Menge aller Gruppenelemente mit der Eigenschaft, dass die mit diesem speziellen Element a vertauschbar sind. Das heißt, es bezieht sich ganz konkret auf ein Element. Und wenn ich mir die Wirkung von G auf sich selber per Konjugation angucke, dann ist das das Gleiche wie der Stabilisator von dem kleinen a. Denn dass die vertauschbar sind, ist dasselbe wie zu sagen, dass das kleine a bei Konjugation mit G fest bleibt. Also ist der Zentralisator von a dasselbe wie der Punktstabilisator von a, wenn ich betrachte, wie die Gruppe G auf sich selber wirkt bei Konjugation. Das ist die Brücke zu den anderen Begriffen. Und jetzt kommt der Normalisator und den mache ich für eine Untergruppe. Der Normalisator von U besteht aus allen Gruppenelementen, die die Untergruppe U bei Konjugation wieder auf sich selbst abbilden und innerhalb von U darf ich aber die Elemente vertauschen. Und ein Beispiel, an dem man das ganz schön sehen kann, war bei Ihren Aufgaben mit dabei, bei der Aufgabensammlung. Ich habe einige daran arbeiten sehen und ich hoffe, dass die Arbeit an der Aufgabe auch noch mal ein bisschen geholfen hat, die Konzepte zu klären. Wenn ich nämlich zum Beispiel in der 5 nehme als Erzeugnis von 1, 2, 3, dann liegt das Element 4, 5 im Zentralisator von U. Denn 4, 5 ist elementfremd zu 1, 2, 3 und auch zu dem anderen Zyklus, der hier noch drin liegt, 1, 2, 2, und ist deswegen mit beiden vertauschbar, liegt also im Zentralisator. 4, 5 liegt aber zum Beispiel nicht im Zentrum der Gruppe, denn 4, 5 ist längst nicht mit allem vertauschbar. Und jetzt gucken wir uns etwas an, was im Normalisator von U liegt, aber nicht im Zentralisator. Und da finden wir zum Beispiel das Element 1, 3. 1, 3 bildet 1, 2, 3 bei Konjugation nämlich auch seinen Versus ab, 1, 3, 2. Das heißt, es ist nicht mit den Elementen U vertauschbar, aber es lässt die Untergruppe U bei Konjugation immer rein. Es bildet sie nicht woanders hin. Hier haben wir also etwas, was im Normalisator liegt, aber nicht im Zentralisator. Und es ist eine Übungsaufgabe, allerdings keine ganz einfache, wie ich finde, sich zu überlegen, dass bei symmetrischen Gruppen ab Grad 3, also den 3 und größere, dass da das Zentrum immer nur aus der identischen Abbildung besteht. Es gibt keine anderen Permutationen, die mit allen vertauscht sind. Das ist aber nicht so einfach. Ein bisschen überlegen. Und so konnten wir die Konzepte ein bisschen trennen und man sieht, was da passieren kann. Bei dieser Gruppe, da ist es eben möglich, innerhalb der Gruppe noch was Interessantes zu bewegen. Man kann nämlich 1, 2, 3 und seine Basis vertauschen bei Konjugation. Und so kann man diese Gruppe normalisieren, ohne dass man sie zentralisiert. Aber wir sehen auch interessante Möglichkeiten, wie man die ganze Gruppe zählt. Und was Sie benutzen dürfen, für den Fall, dass es mal aufkommt,
Wenn ich eine zyklische Gruppe habe, dann ist der Zentralisator der gleichen Gruppe das gleiche, dann ist der Zentralisator der ganzen Gruppe das gleiche wie der Zentralisator des erzeugenden Elements. Okay? Also der Zentralisator von U ist das gleiche wie der Zentralisator nur von diesem Zyklus. Auch das könnte eine kleine nette Übungsaufgabe sein. Also wenn Sie das üben wollen, also einfach nur gucken, liegt was im Normalisator, im Zentralisator, sind da Sachen vertauschbar, bla bla bla, Bahnen ausrechnen und sowas, dann empfehle ich die entsprechende Aufgabe, die so ähnlich aussieht, in meine Aufgabensammlung. Dann kriegt man nochmal ein ganz gutes Gefühl. Möchte jemand jetzt noch eine Bahn ausrechnen, wo wir gerade dabei sind? Oder so? Jetzt sehen Sie unglücklich aus. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, meine Sachen anzusprechen, nachdem Sie gefragt haben. Okay, wir machen das so. Ich schließe diese erste Runde, drücke bei dem Audio auf Pause. Sie können ja kommen und sagen, wenn Sie jetzt noch Wünsche haben. Und vor allem können Sie entscheiden, ob Sie noch eine zweite Runde Gruppen wollen, brauchen, wie auch immer, oder ob Sie woanders hingehen. Auf jeden Fall danke für die vielen sehr schönen Fragen. Ich habe jetzt tolle Inspiration für neue Übungsaufgaben. Dankeschön.